Ich begrüße Sie auch herzlich an diesem Sonntag. Ich freue mich, hier zu predigen über einen sehr schönen Text aus Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Da heißt es: Es ist der Glaube eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn aufgrund von diesem Glauben haben unsere Vorfahren ein gutes Zeugnis empfangen. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Wort Gottes bereitet worden sind, damit nicht etwa aus wahrnehmbaren Dingen das Sichtbare entstanden sei. Interessante Frage, wie Sie Glauben beschreiben würden, eine Definition. Ich denke, viele von uns haben Beziehungen zu anderen Menschen, denen sie vertrauen, und das nennt man ja auch Glauben. Ich vertraue dir. Also Glauben hat etwas mit Vertrauen zu tun, aber nicht nur zu Personen, sondern auch zu Zusagen, auch zu Sachen. Wenn Sie sich zum Beispiel auf einen Stuhl setzen, erwarten Sie, dass der Stuhl Sie hält. Das ist auch Glauben. Wer ist denn schon mit dem Stuhl mal zusammengebrochen? Gibt es so jemand außer mir? Ja. Das heißt, da war der Glaube ein bisschen anders. Oder jetzt im Winter haben einige Leute auch Glaubensfragen. Zum Beispiel, wenn Sie da an diesen Weiher gehen zwischen den verschiedenen Orten und überlegen, ob das Eis dick genug ist, dass man dort Schlittschuh laufen könnte. Dann ist nicht die Frage, wie groß der Glauben ist, sondern die Frage, wie dick das Eis ist. Auch mit einem kleinen Glauben kann man auf dickem Eis fantastisch Schlittschuh laufen und mit einem großen Glauben kann man auf dünnem Eis untergehen. Es geht nicht um die Größe des Glaubens, sondern es geht um die Größe des Glaubensobjektes. Ob das zuverlässig ist oder nicht. Hier heißt es, der Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also Glauben hat etwas mit Hoffnung zu tun und Hoffnung macht das Leben spannend. Wenn Menschen keine Hoffnung mehr haben, stehen sie am Rande des Todes. Und das ist schlimm. Es gibt einen berühmten Philosophen, Ernst Bloch, der von dem Prinzip Hoffnung sprach, finde ich nicht schlecht, aber das Prinzip ist mir zu wenig, ist die Frage Hoffnung worauf? Ich war vor einiger Zeit hier mal in einem Buchladen, der auch so eine Lottoannahmestelle hat und irgendwie hatte ich wohl nicht so ganz auf den Tag geachtet. Auf jeden Fall, der ganze Laden war voll. Warum? Ein toller Jackpot wartete darauf, geknackt zu werden und jeder hoffte, dass er vielleicht daran beteiligt sein könnte. Das ist auch was mit Hoffnung, allerdings einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass sie auch erfüllt wird. In der Bibel steht mal, sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Das heißt, die Bibel verbindet Hoffnung mit Gott. Natürlich, jeder von uns steckt sich irgendwelche Ziele und hofft dann, dass er sie erreicht. Das ist ja auch Hoffnung. Aber wenn Gott mir Hoffnung gibt, ist das natürlich noch viel mehr. Und da steht im 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da ist das geheimnisvolle Wort wiedergeboren. Jeder von uns ist geboren, die meisten wissen auch wann. Nur so Leute, die irgendwo aus dem Osten kamen, wo dann manchmal das so mit diesen schriftlichen Eintragungen nicht ganz funktioniert hat. Die feiern dann zwei Geburtstage, der eine, an dem sie geboren sind, der andere, an dem sie registriert wurden, sage ich scherzhaft. Aber Wiedergeburt ist auch ein Anfang, und zwar wie eine eigene Geburt, ein Anfang im Leben mit Gott. Wenn Jesus in mein Herz kommt, dann werde ich an diesem Tag ein Kind Gottes. Insofern kann mancher sagen, für mich war das in dieser oder jener Zeit, ein anderer sagt, es war für mich ein Prozess. Aber ich bin sicher, ich gehöre zu Gott. Ich habe das ewige Leben mit Christus im Herzen. Ja, interessant, wo kommt diese Gewissheit her? Da es ja ganz in unserer Nähe hier ein schönes Denkmal auch gibt von Lessing, die Ringparabel, steht dort in Gelnhausen zum Beispiel so drei schöne Ringe, wobei in der Fabel Nathan der Weise ja einen Vater, einen Erbring, der besonders gesegnet und wirkungsvoll sein sollte, einem seiner drei Söhne vermachen sollte. Da er aber niemand bevorzugen wollte, hat er dann noch zwei gleiche Ringe nachmachen lassen und sie an alle drei geschenkt und jeder wollte wissen, habe ich denn den richtigen? Und sagte, ja, das müsst ihr ausprobieren, das wird sich bewahrheiten an dem, was ihr tut und wie ihr lebt. Frage, ist das so mit den drei großen Religionen, dass das reiner Zufall ist, wer jetzt die richtige hat? Das ist eine gute persönliche Frage, wobei es gut ist, über Unterschiede nachzudenken. Aber im Römerbrief steht, Kapitel 8, Vers 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist schenkt einem Gewissheit. Ich sprach gerade in einem christlichen Zentrum mit einer Ehefrau und ihrem Mann, die da saßen, so meines Alters, fragte, wie sie sich kennengelernt hätten. Und da sagte sie, ich war da so in einer christlichen Veranstaltung und das war so was Evangelistisches, wo dann am Ende die Leute nach vorn gerufen wurden, die da wirklich einen Anfang machen wollten. Und da tauchte so ein junger Mann da vorne auf und da sagte ich, das ist es, nicht das, der ist es, den hätte ich gerne als Ehepartner. Den kannte sie vorher noch gar nicht richtig, aber sie hatte die Gewissheit und jetzt saßen sie mir gegenüber, schon 40 Jahre etwa verheiratet, er war es. Kann man sagen, wo kriegt sie die Gewissheit her und wie hat sie ihn dann auch noch gewonnen, dass er die Gewissheit auch bekam? Das bleibt ihr Geheimnis. Aber Gewissheit ist nötig. Einige von uns kennen noch den Namen Wolfgang Lück. Das war ein Gangster, der Christ wurde und dann für Gott verkündigte, auch in Szenen, die wir vielleicht nicht so erreichen. Und als er mal bei Schülern war und so richtig die provozierte, wie denn ihr Leben aussieht und ob das nicht mit Gott besser wäre. Da fragte ihn dann so ein Schüler, sind Sie denn überzeugt von dem, was Sie sagen? Und da sagte er nein, worauf die ein Mordsprotestgeschrei enthüllten. Aber er sagte, ich bin nicht überzeugt, ich bin überführt. Und das ist ja noch ein Schritt weiter für Gewissheit. Gott schenkt Hoffnung, die Hoffnung des ewigen Lebens. Jeder von uns hat ja ein begrenztes Leben und muss irgendwann gehen. Aber dann ist ja die Frage, ob ich dann in Hoffnung begraben werde oder ob nur die Hoffnung zu Grabe getragen wird. Das ist ein Riesenunterschied. Ob jemand dann am Ziel ist oder nur am Ende. Wenn er am Ziel ist, dann entfaltet sich dieses neue, wunderbare Leben noch in der Ewigkeit. Wenn Sie jetzt durch den klirrenden Wald gehen, sehen Sie ja nur so vertrocknete Blätter. Aber an jedem Ast sind schon kleine Knospen zu sehen und die entfalten sich dann im Frühling. Und so ist die Frage, wenn wir einmal feststellen im Leben, es geht zu Ende, gibt es dann sozusagen Knospen der Hoffnung, die einmal in der Ewigkeit aufgehen. Also die interessante Frage, wie sieht's aus mit der Hoffnung? Natürlich nicht nur auf der Ewigkeit, sondern auch auf die Führung Gottes. Wir haben ja gesungen, Jesus, leite mich mit deinen Augen. Wie sieht das hier aus? Mancher kennt ein paar Bibelverse auswendig. Einer der bekanntesten ist der Psalm 37, Vers 5, wo es heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Das heißt, Gott führt auch im Alltag. Und das ist sicher gut. Wir unterstützen hier ja gerade ein Missionsprojekt und verschiedene Missionare auch. Zum Beispiel das Ehepaar Schürer, sie stammt hier aus der Nähe, er stammt aus Hamburg. Als sie dann damals einmal in Amerika in einer Gemeinde einen Missionseinsatz machten mit einem uralten Fahrzeug und dann runterkamen bis nach Haiti, da wurde ihnen sofort klar, hier will uns Gott gebrauchen, obwohl sie noch gar keine Ausbildung hatten für diesen Einsatz. Und wenn sie das verfolgt haben, dann wissen sie, dass sie inzwischen schon, ich glaube, entweder 33 oder 34 Jahre dort arbeiten. Das heißt, eine persönliche Gewissheit, die sich dann umgesetzt hat. Oder die Teenies unter uns kennen die Klostermühle, weil sie da gerade gewesen waren. Das ist ja ein schönes Zentrum an der Lahn. Wurde gegründet von einem Engländer, der am Ende des Krieges dann hier in Deutschland Besatzungsoffizier war, in Velbert Stadtkommandant war, Major Thomas. Und er suchte so ein Zentrum für Jugendliche in Deutschland und kam dann nach Obernhof an der Lahn, besichtigte eine Burg, die da am Wegesrand liegt, die war aber völlig ungeeignet. Und durch ein Gespräch beim Mittagessen wurde er dann in einem Gasthaus aufmerksam auf die Klostermühle, seine Feld-, Wald- und Wiesenpension mit 25 Betten etwa. Und da ist er hingegangen und da wurde ihm sofort klar, das ist der Platz, den ich suche. Er hat es dann pachten können für ganz wenig Geld, weil alles in so einem schlechten Zustand war. Und etwa 2 Jahre später, als schon die ersten Freizeiten liefen, kam dort ein Mann vorbei, der sagte, das ist schön, dass ihr hier diese Arbeit macht, dafür bete ich schon jahrelang. Und dann fiel bei den Mitarbeitern so ein bisschen das Kinn runter, weil sie das ja nicht wussten. Sie wussten nur, dass eine tolle Arbeit, die wir begonnen haben, aber sie war vorbereitet im Glauben. Glauben hat etwas mit Hoffnung zu tun, aber Hoffnung hat auch etwas mit Erfüllung zu tun. Und es ist eine Überzeugung von Dingen, die man zunächst nicht sieht, die aber doch irgendwo sichtbar werden können. Das ganze Kapitel 11 hier in dem Hebräerbrief spricht dann von glaubenden Vorfahren und dem, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Ich weiß nicht, welche Bücher Sie gerne lesen. Wenn ich gute Bücher erreiche, freue ich mich immer über ein gutes Lebensbild von einem Christen, um zu sehen, was Gott aus seinem Leben gemacht hat, was aus kleinen Anfängen werden konnte, oft mit Bedeutung für die ganze Welt. Ja, dann geht's jetzt weiter und wird sehr interessant. Da heißt es nämlich, durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Wort oder durch das Wort Gottes bereitet worden sind. Wie sieht das aus mit unserer Welt? Ist das Plan Gottes? Ist das Zufall? Ich weiß nicht, wer die Zeitung liest, wahrscheinlich viele. Da wurde ja in der Schweiz jetzt ein Riesenprojekt gebaut mit kilometerlangen Tunnel in den Bergen. Was wollte man dort machen? Kostet über 1 Milliarde. Man möchte Bedingungen für den Urknall schaffen, um den dann zu produzieren und zu sehen, wie vielleicht die Welt entstanden ist. Das ist natürlich schon im doppelten Sinne interessant, weil der Urknall ja, wenn er denn stattgefunden hätte, aus dem Nichts entstand, während hier ja Techniker schon jahrelang arbeiten, also so ganz nichts ist das nicht. Aber die Bibel redet nicht vom Urknall, sondern von dem Wort Gottes. Übrigens ist die Anlage gleich zu Beginn ausgefallen, also man kam noch nicht sehr weit damit. Aber die Frage ist natürlich, und die möchte ich kurz aufgreifen, einfach zum Nachdenken, wie sieht es aus? Ist die Welt eine Schöpfung Gottes, auch die Natur, auch die Tiere? Ist es Zufall oder ist es eben Evolution, sei es mit oder ohne Gott? Wer die Bibel liest, wenn man sie anfängt, fängt damit an, dass er immer liest, Gott sprach und dann wurde etwas. Und bei den ganzen Tieren heißt es immer, er schuf jedes nach seiner Art. Das heißt, die Arten stehen bei Gott am Anfang der Schöpfung. Nach der Aussage des großen Brockhaus gibt es zurzeit etwa 1 Million lebende Tierarten und 100.000 Ausgestorbene, die man irgendwo ausgebuddelt hat. Also die Aussage der Bibel ist, Gott schafft komplett am Anfang. Dann hat sich vor einiger Zeit ja die Evolutionslehre entwickelt, wobei Evolution wörtlich übersetzt ja Entwicklung heißt, eine langsame Entwicklung. Da steht dann die Vielfalt der Arten nicht mehr am Anfang, sondern am Ende. Da geht man davon aus, dass am Anfang nur eine Zelle war und am Ende jetzt ganz viele Arten da sind und es immer mehr werden. Wobei die Wirklichkeit natürlich leider davon spricht, dass immer weniger werden. Aber es sind 2 völlig unterschiedliche Modelle. Und ich denke, dass mancher sich damit gedanklich auseinandergesetzt hat. Meistens sind es eher die Männer, die das beschäftigt. Die Frauen sagen, für mich ist das kein Problem, meistens. Aber es ist gut, darüber nachzudenken. Und ich möchte einfach 2 Fragen stellen, als Hilfe zum Nachdenken. Ich persönlich glaube an die Schöpfung, wobei ich das früher nicht geglaubt habe. Ich war ein eifriger Vertreter der Evolution, merkte aber, es passt ja irgendwie nicht zusammen. Und versuchte darüber nachzudenken, wie sieht das aus, wenn ich davon ausgehe, dass sich die Tierarten langsam entwickeln? Dann müsste ich ja überlegen, wie kann aus einer Tierart eine andere werden? Ja, wie kann aus einem Einzeller ein Zweizeller werden, wo man das ja heute gar nicht beobachten kann, sondern wenn ein Einzeller sich teilt, werden es eben 2 Einzeller und keineswegs ein Zweizeller. Da gibt es eine gute Möglichkeit, die heißt Kreuzung. Stellen Sie sich vor, Sie haben zu Hause einen Dackel. Sie haben aber auch eine Katze. Das eine ist ein Männchen, das andere ein Weibchen. Und die 2 lieben sich. Können die eine Dackelkatze auf die Welt bringen? Oder einen Katzendackel? Es ist klar, es geht nicht, aber es ist die Frage, warum geht es nicht? Die Antwort ist sehr einfach. Es sind zwei verschiedene Tierarten. Und jede Tierart hat eine eigene Chromosomenzahl. Das heißt, eine Zahl, wo das Erbgut festgelegt ist auf diesen Chromosomen. Und wenn diese Zahl unterschiedlich ist, passen die nie zusammen. Das heißt, eine ziemlich einfache Aussage ist, durch Kreuzung von Tierarten entsteht keine neue Art, weil es unmöglich ist. Was man kreuzen kann, sind Rassen. Ja, eine Untergruppe einer Art nennt man Rasse. Zum Beispiel die Art Hund hat über 170 verschiedene Hunderassen. Ja, Pinscher, Dobermann, Schäferhund. Und diese Rassen untereinander, die kann man kreuzen. Ja, meine Frau und ich waren gerade in Ecuador und da haben wir zum Beispiel, wie wir scherzhaft sagten, einen Dackel und einen Spackel gehütet. Der Spackel war eine Mischung aus Dackel und Spaniel, daher Spackel. Ein sehr hübsches Tier. Das war also möglich, das war aber eine Kreuzung von Rassen. Ja, die Untergruppe einer Art nennt man Rasse und Rassen in einer Art sind kreuzungsfähig, aber Arten untereinander nicht. Es können also viele Rassen entstehen, aber keine neuen Arten. Eine zweite Möglichkeit wäre die Mutation, Erbgutveränderungen. Da gibt es diese Fruchtfliege, die viele zu Hause oft haben, wenn man das Obst länger stehen lässt. Ein geeignetes Forschungsobjekt, weil sie innerhalb von 48 Stunden schon die nächste Generation produzieren, also sehr schnell sind, kann man sie gut untersuchen. Und die hat man mit radioaktiven Strahlen bestrahlt, diese Drosophila-Fliegen. Was war das Ergebnis? Sie waren verstümmelt, sie hatten andere Augen, konnten nicht mehr fliegen, nicht mehr laufen. Aber es wurde keine Hummel draus, auch keine Biene, sondern sie blieben Fruchtfliegen, allerdings verstümmelt. Das heißt, Mutationen, diese Erbgutveränderungen haben zu weit über 90% negative Auswirkungen, ganz selten mal eine positive. Aber auch diese Fruchtfliege blieb innerhalb ihrer Art, sie blieb eine Fruchtfliege, wenn auch leider sehr misshandelt. Das heißt, durch Mutation, soweit ich das verstehe, entstehen auch keine neuen Tierarten, sondern nur Veränderungen in einer Art. Und jetzt wäre dann die dritte Frage, wenn also durch Kreuzung von Tierarten keine neuen Arten entstehen, weil das nicht möglich ist, die Mutation innerhalb derselben Art bleibt, meistens negative Auswirkungen hat, welche Möglichkeiten kennen Sie, dass neue Tierarten entstehen? Oder kennen Sie irgendeine neue Tierart, die im Laufe der letzten 5000 Jahre entstanden wäre? Ich kenne keine und auch keine Möglichkeit. Insofern gehe ich davon aus, dass das, was wir heute vorfinden, diese Vielfalt von Tierarten in unserer Umwelt, eigentlich sehr gut dem biblischen Zeugnis entspricht, dass nämlich diese Tierarten komplett waren, schon zu Beginn, und eigentlich immer weniger werden und natürlich auch ein bisschen gelitten haben im Laufe der letzten Jahrtausende. Ich habe das einfach so ausführlich geschildert, weil es Argumente zum Nachdenken bringt. Mir ist klar, es geht um eine Frage des Glaubens, der Überzeugung, das steht hier ja auch, durch Glauben erkennen wir. Es geht also nicht, dass ich durch Argumente nur erkenne, aber sie können eine Hilfe sein zum Nachdenken. Wenn Sie an den Menschen und den Affen denken, nur einen kleinen Vergleich. Der Mensch hat 46 Chromosomen, der Affe 48. Es passt irgendwie nicht ganz zusammen. Es gab früher eine sehr schöne Fernsehserie, die ich mir gerne anschaute, von einem Herrn Sielmann, haben Sie sicher auch oft gesehen, wo er tolle Sachen aus der Natur brachte. Und dann immer, wenn was ganz besonders Tolles da war, dann sagte er, die Natur hat sich ausgedacht. Und das fand ich eine interessante Formulierung. Ich würde sagen, der liebe Gott war fantastisch in dem, was er geschaffen hat. Er sagte, die Natur hat sich ausgedacht. Und dann kam das, was da Tolles zu sehen war. Sie wissen, dass das Erbgut der Menschen im Laufe der letzten Jahre entschlüsselt wurde, dass man den Zellaufbau entschlüsseln konnte nach jahrzehntelanger Forschung von Tausenden von Forschern, hat man endlich rausgekriegt, was die Natur sich ausgedacht hat. Das mussten die Forscher rauskriegen. Aber ich würde natürlich sagen, was Gott sich ausgedacht hat, denn die Natur kann nicht denken. Oder haben Sie bei den Bäumen, wenn Sie spazieren gehen, schon mal irgendwelche Gedanken gehört? Ja, ich sage es einfach zum Nachdenken. Es ist schön zu wissen, dass alles fantastisch ist, aber es ist eine Frage des Glaubens, aber auch der Ehre Gottes. Im Römerbrief steht, dass man in der Natur die Dinge erkennen kann, Kapitel 1, Vers 20, aber die Leute trotzdem Gott nicht die Ehre gegeben haben, sondern irgendjemand anders. Der Kreis schließt sich. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Neuschöpfer. Und dazu gehört eben diese Wiedergeburt. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 23, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem seid ihr wiedergeboren, durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. Das heißt, das Wort Gottes hat nicht nur in der Natur Entscheidendes geschaffen, sondern auch in meinem Leben den Glauben geweckt, mich zu einem Kind Gottes gemacht, mit der Gewissheit des ewigen Lebens. Ja, und dann noch zwei schöne Verse, weil es ja bei der Schöpfung nicht nur um die Erde geht, sondern auch um den Kosmos. Da heißt es in Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ist doch großartig, die Himmel reden eigentlich nicht, aber steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Fantastisch. Und in dem Psalm 147, Vers 4, heißt es, der den Sternen die Zahl bestimmt und sie alle mit Namen ruft. Kein Mensch weiß, wie viele Sterne es überhaupt gibt. Und hier ist die Rede, da ist einer, der sie mit Namen ruft und ihre Zahl kennt. Ja, ich denke, das ist mir eine Grundlage zum Nachdenken. Man muss nicht die Überzeugung von irgendjemand übernehmen, auch nicht meine. Aber es ist gut nachzudenken, Gottes Wort zu prüfen, Argumente zu prüfen. Und vor allen Dingen in seinem Leben Gott die Ehre zu geben, der eine wunderbare Schöpfung schenkt, aber auch eine Neuschöpfung in unserem Leben. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du letztlich dieser Schöpfer bist, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Danke, dass du jeden von uns kennst und liebst. Du siehst, dass da wahrscheinlich viele Fragen jetzt auch offen sind. Führe du weiter. Und hab Dank für den Glauben, den du ermöglichst, und für dein Wort. Amen.